Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas. Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 30. Januar 2025, gleich dem 11. Bahman 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Geschichten und Zeichen«. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Hormuz-Raketen«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Der iranische Dichter, aus dessen Leben wir heute weiter berichten, wurde in der Welt unter dem Namen Rumi berühmt. Seine Werke wurden in verschiedene Fremdsprachen übersetzt. Rumi hat im 7. Jahrhundert nach der Hijra gelebt. Das war das 13. Jahrhundert nach Christus. Sie haben erfahren, dass Jalaleddin Muhammad Balchi im Iran als Molavi und Molana und in westlichen Kreisen als Rumi bekannt, in der Stadt Balch auf die Welt gekommen ist, die damals zu Groß Khorasan und damit zu Iran gehörte. Wegen dem Mongoleneinfall war sein Vater Bahauddin Walad mit ihm und der Familie von Balch fortgezogen, bis sie schließlich in Anatolien, welches in der heutigen Türkei liegt, sesshaft wurden. Zuerst in Laranda, heutiges Karaman, und dann in Konya. Der Gouverneur von Laranda begrüßte ihn herzlich. Er war dem seldschukischen Sultan Alaaddin Kaygrobad unterstellt. Er benannte eine der Moscheen in dieser schönen Stadt nach dem Vater von Molavi. In Laranda gab es noch schöne Bauten aus der Zeit des Byzantinischen Reiches und sogar noch aus der griechischen Antike. Dem gealterten Bahauddin gefiel die friedliche Stimmung in dieser Stadt. Dort konnte er in einer sicheren Umgebung lehren. Es war in dieser Stadt, in der auch Molavi zum ersten Mal Wissen lehrte und Ansprachen hielt. Sein Vater und dessen Anhänger hatten ihn dazu angespornt. Molavi hatte sich die Fertigkeit angeeignet, sein Wissen über den Koran, die Überlieferung, Kalam, Beweislieferung und Mystik sowie Literatur und Dichtung in seinen theologischen Ansprachen durch Erzählungen und Beispiele nahezubringen. Auf diese Weise gewann er viele Herzen. Thank you. Der Rum Seljuke, Sultan Alaaddin Kerobot, erfuhr davon, dass Molavis Vater Bahauddin Walat in der Gegend von Laranda, Malatya und Ersinjan sehr geschätzt wurde, und so bat er beharrlich diesen Gelehrten aus Balch, dass er nach Konya in seine Hauptstadt kommt. Damals war Konya, wie Balch, Herat, Marw und Neshabur, ein bedeutendes Zentrum für Wissen und Kultur. In Konya, dem Sitz der Rum Seljuken, wurden Bahauddin Walat und seine Familie begeistert begrüßt. Der Sultan ging ihm persönlich zum Empfang entgegen und ebenso kamen ihm die Handwerker und die frommen Persönlichkeiten bis weit vor die Stadt entgegen und gaben ihre Freude darüber, dass der Meister aus Khorasan im Iran zu ihnen gekommen war, Ausdruck. Baha Walat gewann noch mehr Sympathie unter der Bevölkerung und bei allen, als er, statt die Einladung des Sultans und der Notabeln anzunehmen, sich in der Madrasa, der theologischen Lehrstätte in dieser Stadt, niederließ. Der seldschukische Hof galt als Treffpunkt von Dichtern, Gelehrten und Autoren der Farsi-Sprache. Farsi, das Neupersische, war Amtssprache. Am Rechnungshof des Sultans und unter den Gelehrten und Sufis, Dichtern und Historikern wurde Farsi gesprochen und die meisten schriftlichen Texten waren auf Persisch. Gleich nach Ankunft in Konya eröffneten Bahauddin Walat und sein Sohn Jalaluddin Muhammad Molavi theologische Seminare. Die Vortragssitzungen des jungen Molavi füllten sich immer mehr mit Teilnehmern. Sie kamen aus den verschiedenen Bevölkerungsschichten von Konya. Jalaluddin Muhammad Molavi war 24, als sein Vater starb. In diesem jungen Alter übernahm er sowohl die Fürsorge für die Familie als auch die Leitung und Ausbildung dessen Anhänger. Es war genau in dieser Zeit, dass Sayyid Burhaneddin Muhaqqiq Tirmidhi, ein treuer Schüler von Molavis Vater und Kindheitslehrer von Molavi, in Konya eintraf. Er spornte den jungen Molavi zum unablässigen Studium der persönlichen Aufzeichnungen seines Vaters Bahauddin an und entsandte ihn zur Erweiterung seiner Kenntnisse nach Syrien. Molavi verbrachte 7 Jahre mit seinem Studium und lebte in Enthaltsamkeit. In dieser Zeit dachte er auch viel nach. Er studierte sowohl an den theologischen Zentren in Aleppo und in Damaskus, als auch unter Anleitung von Burhaneddin Tirmidhi in Anatolien, in Kayseri und Konya. Diese 7 Jahre ließen den jungen Jalaluddin Muhammad zu einem gelehrigen Mufti und zugleich zu einem Gnostiker werden. Jalaluddin Muhammad Balkhi war ungefähr 33 Jahre alt, als er endgültig aus Syrien über Kayseri nach Konya zurückkehrte. Nun galt er als ein wichtiger Mufti, der zur Herausgabe von islamischen Rechtsgutachten, Fatwa, berechtigt war. Er beherrschte die offiziellen Wissenschaften derartig gut, dass angesehene Persönlichkeiten wie der Rechtsgelehrte Sirajuddin Umavi und der Hadithologe Sadruddin Konyavi ihm Anerkennung zollten. Die Lehrstunden Molavis über die islamische Rechtsprechung und die Koranexegese nützten nur denen etwas, die sich Theologiewissen aneignen oder reinhören wollten. Sie waren automatisch nicht überfüllt, während seine Vorträge über die Religion allgemein von zahlreichen Zuhörern besucht wurden. Sie kamen aus allen Bevölkerungsteilen und sogar die Stadtgouverneure und persischsprachige Türken nahmen daran teil. Molavi sprach mit Enthusiasmus und temperamentvoll zu der Menschenmenge und untermauerte das Gesagte mit Geschichten und untermalte es mit Reimen. Demgegenüber verloren andere Vortragssitzungen ihre Anziehungskraft. Die bescheidene und ehrliche sowie freundliche Art von Mulavi hatte eine erstaunliche Wirkung auf seine Schüler und Zuhörer. Er lud sie mit seinen Mahnungen zur Rechtschaffenheit und Gottesehrfurcht ein und erinnerte sie auf eine Weise an ihre schlechten Taten, dass sie Reue überkam und sie manchmal sogar weinten. Nicht nur die allgemeinen Ansprachen, sondern auch die am Theologischen Lehrzentrum fanden besonderes Interesse. Er unterrichtete nicht nur an seiner, sondern auch an anderen Madrasa in Konya. Wenn er sich zu einem der anderen Lehrzentren begab, sah man einen Schwarm von Anhängern ihm folgen. Unterwegs, auf dem Bazar oder in der Stadt trat jeder an ihn heran, der wissen wollte, was das Religionsrecht über ein bestimmtes Problem sagt, oder wenn er nicht wusste, welche religiöse Sitte er in einer bestimmten Situation zu beachten hat. Manche wandten sich auch an ihn, wenn ihnen ein Unrecht geschehen war, zum Beispiel von Seiten mächtiger Leute. Er half allen mit seinem Rat. Unter den Anhängern von Mulavi waren auch ungebildete Leute. Einer von ihnen war ein Vergolder, Sarkub aus Konya. Er hieß Salah ad-Din und war ein Anhänger von Sayyid Burhan ad-Din. Mulavi schätzte ihn sehr. Salah ad-Din Sarkub kam vom Lande. Er hatte zwar keine Schulbildung erfahren, aber er war ein begeisterter Mystiker. Mit seinen Ausrufen während der Ansprache Mulavis verlieh er diesen Versammlungen noch mehr Vitalität. Die Begeisterung dieses alten Mannes ging auch auf Mulavi über. Es war in dieser Zeit, dass Mulavi seine Gemahlin Goha Khotun verlor. Mulavi verspürte Einsamkeit und versuchte sie durch intensiviertes Lesen, Lehren und Debattieren und Predigen zu überbrücken. Seine Tochter und sein Sohn kehrten von ihrem Unterricht in Syrien nach Konya zurück und erforderten mehr Fürsorge. Molana sah sich gezwungen, erneut zu heiraten. Er vermählte sich mit Kira Khatun, einer Frau aus Konya mit iranischer Abstammung, die Persisch sprach. Bald kehrte wieder häusliche Wärme in das still gewordene Heim Mulavis zurück. Liebe Freunde, im nächsten Teil werden wir weiter von Mulavi Rumi und aus seinem bewegten Leben berichten und Sie werden auch über Shamse Tabrizi und seinen entscheidenden Einfluss auf Mulavi erfahren.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Nasser Masoudi mit dem Titel Chahar Fasl, das heißt die vier Jahreszeiten. Musik. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Geschichten und Zeichen. War blass im Gesicht. Sie betete vor sich hin: O Gott, ich habe dir geschworen, dass ich meinen Sohn in deinen Dienst stellen werde. Aber nun habe ich ein Mädchen auf die Welt gebracht. Ich habe es Maria genannt. Schütze Maria und ihre Kinder vor dem Übel Satans. Die Frau Imrans hatte gerade ihr Gebet zu Ende gesprochen, als der Prophet Gottes Zacharias erfreut eintrat. Frohe Kunde sei dir, Hanna. Gott, der Erhabene, hat verkündet, dass deine Tochter als Dienerin Gottes im Tempel bleiben darf. Hanna hörte die Worte Zacharias, des Propheten Gottes, und ihre Augen leuchteten vor Freude.
Die Tempeldiener von Beitul Muqaddas wetteiferten darum, wer das Töchterchen der Hanna in seine Obhut nehmen sollte. Jeder wollte selber die Fürsorge für dieses liebe Kind übernehmen. Einer sagte, ich werde es wie mein eigenes Kind behüten. Ein anderer meinte, nein, du bist ja gar nicht immer im Tempel, aber ich bin fast immer hier, ich werde auf Maria achten. Zacharias kam hinzu, er sagte, Maria gehört zu meiner Familie, ich bin der Prophet Gottes, ich selber werde die Fürsorge für dieses Mädchen übernehmen. Der Oberpriester trat heran und sagte, streitet euch nicht mehr, lasst uns die Losstäbe ins Wasser werfen. Der, dessen Stab nicht untergeht, dem werden wir das Kind überlassen. Alle waren einverstanden. Sie warfen die Stäbe und warteten gespannt. Doch ihre Enttäuschung war groß, denn nur Zacharias Stab ging nicht unter. Gott schien zu wollen, dass das kleine Mädchen von Beginn an unter der Aufsicht seines Propheten aufwächst. Zacharias, der selber kinderlos geblieben war, sagte erfreut, »Ich werde eine Kammer im Tempel für dieses Kind bauen und es wie meinen Augapfel hüten.«
Maria war zu einem gottesfürchtigen jungen Mädchen herangewachsen. Sie hatte ihre Zeit im Tempel mit Gottesanbetung verbracht. Alle sprachen mit Hochachtung von diesem edlen jungen Mädchen, seiner Gläubigkeit und seiner Reinheit. Wieder war sie beim Beten, als sie plötzlich eine Stimme hörte. Sie hörte diese Stimme sagen, »O Maria, Gott hat dich auserwählt. Er hat dich erläutert und dich zu den Frauen der Welt gestellt.« O Maria, gehorche deinem Herrn, werfe dich nieder und verrichte das Gebet mit den Betenden. Maria wusste, dass die Priester ihr verboten hatten, zu ihnen zu gehen, aber sie konnte auch nicht die Anweisung Gottes übergehen. So stand sie auf und ging zu der Gebetsstätte der anderen, stellte sich in die Reihe hinter sie und verrichtete mit ihnen das Gebet. Plötzlich sah sie alle Augen auf sich gerichtet, und einer der Priester begann, außer sich vor Zorn mit Maria zu schimpfen. Maria wurde vom Gebetsort vertrieben. Josef, einer der Anhänger Zacharias, kam herbeigelaufen und sagte aufgeregt, »Zacharias, wo bist du denn? Schon einige Tage warst du nicht im Tempel.« Zacharias sagte, »Was ist denn passiert?« Josef berichtete, »Sie haben Maria schlecht behandelt. Sie ist ganz schwach geworden. Keiner gibt ihr genug zu essen. Alles nur deswegen, weil sie zusammen mit den Priestern das Gebet verrichtet hat.« Zacharias eilte zu Marias Kammer. Beim Eintreten hörte er sie beten. Erstaunt sah er ein Gefäß mit vielerlei Früchten neben Maria stehen. Er fragte, »Maria, woher kommen diese Früchten? Es kann doch keiner zu dir in die Kammer kommen.« Maria lächelte. Sie antwortete, »Diesen Segen hat Gott geschickt. Gott versorgt, wen er will, ohne darüber zu berichten.« Zacharias begriff. Er kehrte zurück und begann zu beten. »O Gott, ich bin dein Prophet, aber Maria hat mich belehrt. Wahrlich, du gibst das tägliche Brot, ohne darüber abzurechnen. Schicke auch mir von dir ein geläutertes Kind.« Zacharias stand in seiner Gebetsnische und betete auf diese Weise. Da hörte er Engels Stimmen sagen, »Gott verheißt dir einen Sohn namens Jahjo, Johannes.« Hören Sie die Fortsetzung der Geschichte beim nächsten Mal. unserem heutigen Beitrag wurden Verse aus der Sure Ole Imran, Sure 3, zugrunde gelegt.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Bahram Bojlan mit dem Titel Rose Penhan, auf Deutsch Mysteriöser Geheimnis.
Oh,
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Hormuz-Raketen. Weiterhin guten Empfang.
Die Raketen der Islamischen Republik Iran wurden als eine der Komponenten der Macht des Landes und als Reaktion auf Waffenembargos sowie aufgrund der Notwendigkeit einer starken Grundlage hinsichtlich der strategischen Abschreckung entwickelt. Die beiden Besonderheiten, wissensbasiert und einheimisch sein, haben dazu geführt, dass sich die iranische Raketenfähigkeit in den letzten 3 Jahrzehnten weiterentwickelt hat. Heute hat sie ein hohes Fortschrittsniveau erreicht und der iranischen Armee steht eine breite Palette ballistischer Raketen zur Verfügung. Diese Art von Raketen ist eine geeignete Option, um auf feindliche Angriffe zu reagieren. Die Kosten sowie menschliche Verluste sind beim Einsatz ballistischer Raketen
viel geringer als bei anderen militärischen Optionen. Außerdem bringt die Raketenmacht eine schnellere Reaktionsgeschwindigkeit. Zu den wichtigsten Modellen ballistischer Raketen Irans gehört die Raketenfamilie Fateh 110, Obara 110, der eine sehr hohe Genauigkeit aufweist und von der viele Varianten entwickelt, gebaut und an die Streitkräfte geliefert wurden. Eine der Raketenerrungenschaften Irans in der Raketenfamilie Fateh 110 ist die ballistische Rakete Hormuz, die über erhebliche Fähigkeiten verfügt und in zwei Typen, Hormuz 1 und Hormuz 2, hergestellt und betrieben wird. Das Design und der Bau von ballistischen Antiradar- und Antischiffsraketen wie die Hormuz 1 und Hormuz 2 zeigen die Stärke und Macht des Verteidigungssystems der Islamischen Republik Iran, das Tag für Tag aufgerüstet und erweitert wird, um die territoriale Integrität des Landes und seine Unabhängigkeit zu gewährleisten. Ballistische Schiffsabwehrraketen sind aus mehreren Gründen etwas Besonderes. Erstens ist außer Iran und China kein anderes Land offiziell Nutzer ballistischer Antischiffsraketen. Zweitens ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Raketen von der Verteidigung des Feindes zerstört werden, gering. Und sie haben eine hohe Effektivität und Zerstörungsfähigkeit, wie sie der besonderen Eigenschaften ballistischer Flugkörper, darunter ihrer sehr hohen Geschwindigkeit, dem hohen Gewicht des Gefechtskopfs und der Anvisierung des Ziels mit einem hohen Winkel verdanken. Zum ersten Mal wurde im Juli 2012 am Vorabend des Starts der Raketenübung Großer Prophet 7 durch den Kommandanten der Luft- und Raumfahrtkräfte der Revolutionsgarden die Nachricht von der ballistischen Antiradarrakete veröffentlicht, die in der Lage ist, Radargeräte überall in ihrer Reichweite zu zerstören, sei es an Land oder auf See. Diese Rakete war jene Hormuz 1, die im Mai 2014 zusammen mit Hormuz 2 enthüllt wurde. Die Hormuz 2 mit aktivem Radarsucher wurde 2013 fertiggestellt. Die Raketen Hormuz 1 und Hormuz 2 wurden zum ersten Mal offiziell am 11. Mai 2014 während der Besichtigung der Errungenschaften der Luft- und Raumfahrtkräfte der Revolutionsgarden IRGC durch das Oberhaupt der Islamischen Revolution vorgestellt. Diese ballistischen Raketen, die von Märtyrer Hassan Tehrani Muratam entworfen und hergestellt wurden, sind eine der speziellsten und einzigartigsten ballistischen Raketen, die in Iran hergestellt werden. In Bezug auf Struktur und Aussehen sind die Hormuz-Raketen der ballistischen Antischiffsrakete Persischer Golf sehr ähnlich. Das Design und der Bau der ballistischen Hormuz-Raketen, die als fortschrittlicheres Modell der Rakete Persischer Golf gelten, basieren auf der Fateh 110. Brigadegeneral Amir Ali Hojizadeh, der Kommandant der Luftwaffe der Islamischen Revolutionsgarden, gab im März 2017 die Nachricht vom Test der Rakete Hormuz 2 bekannt. Ihm zufolge konnte diese Rakete, die die letzte bekanntgegebene Generation der ballistischen Antischiffsraketen der Fateh-Klasse Irans ist, ein kleines Ziel im Golf von Oman in einer Entfernung von 250 Kilometern treffen. Die Reichweite der Hormuz 2-Rakete beträgt etwa 300 Kilometer und ihre Geschwindigkeit liegt zwischen dem 4- und 5-fachen der Schallgeschwindigkeit. Die Antiradar-Rakete Hormuz 1 verwendet im Gegensatz zur Rakete Persischer Golf die optische Lenkung. Die Fateh 110, die ein präzises Lenksystem verwendet, hat einen Radarwellensucher und greift die Quelle deren Emission an. Das Gewicht des Gefechtskopfes dieser Rakete wurde nicht offiziell bekannt gegeben, aber aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit der Raketenfamilie Fateh 110 sowie der Rakete Persischer Golf kann das Gefäßkopfgeschwicht dieser Rakete auf 450 bis 600 Kilogramm geschätzt werden. Durch die veröffentlichten Bilder des Abschusses der Hormuz-1-Rakete bei der Manöverübung wurde erkennbar, dass diese Rakete einen Container mit einer Länge von 6 Metern zerstören konnte, auf dem ein Radar installiert war, was als außergewöhnliche Genauigkeit und Leistung gilt. Der Kommandant der Luft- und Raumfahrtabteilung der iranischen Revolutionsgarden sagte dazu, die Hormuz-1 kann Radargeräte auf Flugzeugträgern oder einem Patriot-Standort an Land oder eine Radarsuchanlage zerstören. Eine weitere Eigenschaft der Hormuz-Raketen ist ihre hohe Mobilität, da sie mit einer hochmobilen Trägerrakete befördert werden. Erwähnenswert ist, dass diese beiden Raketenarten unterschiedliche Sprengköpfe haben, was je nach den für sie vorgesehenen Missionen auf einen Unterschied unter anderem in der Zerstörungs- und Explosionskraft hinweist. Die Hormuz-1-Rakete und die Hormuz-2-Rakete bilden zusammen mit der ballistischen Rakete Persischer Golf ein tödliches Trio für feindliche Flotten, indem sie sich gegenseitig unterstützen und ihre Fähigkeiten in verschiedenen Situationen ergänzen. Schließlich ist bei allen Wetterbedingungen, bei elektronischer Kriegsführung oder bei abgeschalteten Radar des Zielschiffs mindestens ein Typ dieser drei Raketen in der Lage, das Ziel zu zerstören. Da Iran über lange Küsten im Süden und zahlreiche Inseln verfügt, ist es möglich, die feindliche Flotte aus verschiedenen Richtungen zu beschießen. Und in Wahrscheinlichkeit, diese Raketen zu zerstören, ist praktisch unmöglich. Auf diese Weise und im Einklang mit der asymmetrischen Kampfstrategie ändert sich mit dem Erscheinen dieser Art ballistischer Flugkörper das Kräfteverhältnis auf kostengünstige Weise und bewegt sich in Richtung Gleichgewicht. Die Rakete Hormuz-1 hat die Fähigkeit, die Radare von Raketenabwehrsystemen wie Patriot und die Radare von Schiffen zu zerstören und wird im Grunde als ballistische Antiradarrakete betrachtet. Sie ist mit der gleichen Konzeption wie die Fateh-110-Familie gebaut, mit einer Länge von etwa 9 Metern, einer Masse von 3330 Kilogramm, einem Sprengkopf mit 442 Kilogramm und einer Reichweite von 250 Kilometer. Diese ballistische Rakete hat die Fähigkeit, einen 6-Meter-Container in einer Entfernung von 300 Kilometer vollständig und präzise zu zerstören. Die Hormuz-1-Rakete mit einer 4- bis 5-fachen Überschallgeschwindigkeit gilt als die erste ballistische Antiradar-Rakete des Landes und der Welt. Tatsächlich verfügen weltweit nur Iran und einige wenige Länder, die die Technologie zur Zerstörung von Luftverteidigungsausrüstungen besitzen, über ballistische Antiradar-Raketen. Die ballistische Rakete Hormuz-2 ist eine Antischiffsrakete, die aufgrund eines aktiven Nutzlastradars und einer Reichweite von 300 Kilometern in der Lage ist, sich bewegende Ziele auf der Meeresoberfläche genau anzuvisieren. Diese Rakete kann schwimmende und sich bewegende Ziele auf dem Meer mit sehr hoher Geschwindigkeit treffen. Auf diese Weise ist diese Rakete fähig, große feindliche Schiffe im Persischen Golf oder im Golf von Oman zu treffen. Der Entwickler dieser Rakete ist wie bei der Hormuz-1-Rakete ebenfalls der Märtyrer Hassan Tehrani Muqaddam. Während die Geschwindigkeit von Antischiffs-Marschflugkörpern im Allgemeinen beim 7- und 8-fachen der Schallgeschwindigkeit liegt, wird die Geschwindigkeit der Hormuz-2-Rakete auf das 4- bis 5-fache der Schallgeschwindigkeit geschätzt. Die Hormuz-2 wiegt etwa 4 Tonnen und ihr Sprengkopf wiegt 500 Kilogramm und ist 9 Meter lang. des Baus der Hormuz II war es, auch die inneren Schichten großer Schiffe wie Flugzeugträger durchdringen zu können. Die Hormuz II-Rakete wurde 2015 an der Küste von Makran an einem sehr kleinen Ziel im Golf von Oman getestet, was eine wichtige Errungenschaft darstellte. Sowohl die iranischen Revolutionsgarden als auch die Marine der Islamischen Republik Iran haben wiederholt erklärt, dass sie alle ausländischen Schiffe, ob feindlich oder nicht feindlich, ob militärisch oder zivil, bis zu mehreren Kilometern entfernt von iranischen Gewässern beobachten können. Und falls eine Konfrontation notwendig ist, die Fähigkeit haben, ihnen aus weiter Entfernung und selbst vor dem Eintreffen in iranischen Gewässern zu begegnen. Alle ausländischen und außerregionalen Schiffe müssen den Golf von Oman und die Straße von Hormuz passieren, um in den Persischen Golf einzufahren. Und sie sind den Streitkräften unseres Landes für diese Einreise rechenschaftspflichtig und müssen alle Einzelheiten vollständig angeben. Daher kann die Stationierung von ballistischen Raketensystemen der Revolutionsgarden wie die Hormuz II und die Rakete Persischer Golf an der Küste von Makran die abschreckende und offensive Raketenmacht Irans gegen maritime Bedrohungen erheblich steigern.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.